Wir fahren fort mit unserer Reihe über das Leben des Propheten Elia. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum ersten Buch der Könige, 1. Könige, Kapitel 18. 1. Könige, Kapitel 18. Wir lesen gemeinsam die Verse 1 bis 18. 1. Könige, Kapitel 18, ab Vers 1. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr der Dürre. Geh hin, zeige dich Ahab, ich will Regen geben auf den Erdboden. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen. Die Hungersnot in Samaria aber war schwer. Und Ahab rief Obadja, der über das Haus gesetzt war. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Es geschah nämlich, als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, da nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie, je 50 Mann, in einer Höhle und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und Ahab sagte zu Obadja: Geh durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen, vielleicht findet sich noch etwas Gras, dass wir Pferde und Maultiere am Leben erhalten können und nichts von dem Vieh umkommen lassen müssen. Dann teilten sie das Land unter sich, um es zu durchziehen. Ahab ging für sich auf einem Weg und Obadja ging für sich auf einem Weg. Und als Obadja auf dem Weg war, siehe, da kam ihm Elia entgegen. Und er erkannte ihn und fiel auf sein Angesicht und sagte: Bist du es, mein Herr, Elia? Und er sagte zu ihm: Ich bin es. Geh hin, sage deinen Herrn, siehe, Elia ist da. Er aber sagte: Worin habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst, damit er mich tötet? So wahr der Herr, dein Gott, lebt. Wenn es eine Nation oder ein Königreich gibt, wohin mein Herr nicht gesandt hat, um dich zu suchen. Und sagten sie: Er ist nicht hier. Dann ließ er das Königreich und die Nation schwören, dass man dich nicht gefunden habe. Und nun sagst du: Geh hin und sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Und es wird geschehen, wenn ich von dir weggehe, dann wird dich der Geist des Herrn davontragen. Ich weiß nicht, wohin. Wenn ich dann komme, Ahab zu berichten, und er findet dich nicht, wird er mich umbringen. Und dein Knecht fürchtet doch den Herrn von meiner Jugend an. Ist meinem Herrn nicht berichtet worden, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn umbrachte? Dass ich von den Propheten des Herrn 100 Mann versteckte, 50 hier, 50 da, jeweils in einer Höhle, und dass ich sie mit Brot und Wasser versorgte? Und nun sagst du: Geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da, dann wird er mich umbringen. Elia aber sagte: So wahr der Herr der Herrscharen lebt, vor dem ich stehe, heute werde ich mich ihm zeigen. Da ging Obadja hin, Ahab entgegen, und berichtete es ihm. Und Ahab ging Elia entgegen. Und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm: Bist du da? Bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Er aber sagte: Nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, in dem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalim nachgelaufen bist. Amen. Lass uns beten. Du großer und unaussprechlich herrlicher Gott, du Herr der Herrscharen, wir rufen zu dir und wir bitten dich, sei uns gnädig, dass dein Wort uns auch jetzt segnet und du uns kräftigst, dass wir gestärkt sind, für dich zu leben und dir zu dienen, ja, dich zu verherrlichen. Dazu schenk uns jetzt deine Gnade, o Herr, um Jesu willen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Vers 1: Und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr der Dürre. Geh hin, zeige dich Ahab, ich will Regen geben auf den Erdboden. Der Prophet Elia war schätzungsweise 2 Jahre und einige Monate in Zarpat bei der Witwe. Es vergingen viele Tage, heißt es hier. Im 3. Jahr der Dürre hört der Prophet des Herrn Elia wieder das Wort Gottes, bekommt einen neuen Auftrag. Gott möchte die Dürre nun offiziell beenden und allen zeigen, dass er der Einzige ist, der Regen schenken kann. Und Gott spricht also zu Elia: Geh hin und zeige dich Ahab. Was der Herr hier von Elia verlangt, ist etwas Großes. Was Gott hier anordnet, ist im höchsten Maße lebensgefährlich für Elia. Nach so einer langen Zeit des Elends ist Ahab nun sicher voller Wut auf diesen Propheten Elia. Man kann davon ausgehen, dass er ihn auf der Stelle gefangen nehmen und töten lassen wird. Aber schaut einmal wiederum, keine Diskussion, kein Widerwort von dem Propheten Elia. Es heißt hier, geh und zeige dich Ahab. Vers 2, da ging Elia hin und zeigte sich Ahab. Elia ist gehorsam und ich will nicht müde darin werden, dich immer wieder zu ermahnen, dass du von Elia lernst. Lerne, Gott zu gehorchen aufs Wort. Egal, welche Befürchtungen du hast, egal mit welchen Konsequenzen du zu rechnen hast, lerne, Gott zu gehorchen aufs Wort. Heute wollen wir uns aber nicht so sehr auf Elia konzentrieren, sondern vielmehr auf zwei Personen, die oder denen Elia hier begegnet. Das ist zum einen der gottlose König Ahab und zum anderen der gottesfürchtige Obadja, der ranghöchste Staatsmann unter dem König Ahab, den er über sein ganzes Haus gesetzt hat. Der eine ist sehr gottlos, der andere ist sehr gottesfürchtig. Und die Frage, die sich damit stellt, ist, wem von beiden ähnelst du wohl? Lass uns also beginnen mit Ahab. Der König Ahab. Denkt daran, er war der König des Nordreiches Israel. Er hat das Land ins tiefste Unglück gestürzt. In Kapitel 16 haben wir gelesen, er tat, was böse war in den Augen des Herrn und mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Ja, wir hörten, wie der König Ahab das Land Israel in den Götzendienst führte. Er heiratete eine ausländische götzendienerische Frau, Isabel, und diese förderte im ganzen Land den Baalskult. Ja, nicht nur das, sie verfolgte ein Ziel, nämlich den Glauben an Jahwe, den wahren Gott Israels, auszulöschen. In Vers 4 lesen wir hier in unserem Text, Isabel ließ die Propheten des Herrn ausrotten. Und ihr Ehemann Ahab hat scheinbar kein Problem damit. Er lässt sie einfach machen. Er schert sich nicht um den Herrn. Er schert sich nicht um die Diener des Herrn. Er schert sich generell nicht um das Volk Gottes. Alles, worauf er bedacht ist, ist er allein. Er ist durch und durch gottlos und selbstsüchtig. Es gab rund 3 Jahre lang heftige Dürre und damit schwere Hungersnot. Und schaut mal, was in Vers 2 uns gesagt wird, eine neue Information. Die Hungersnot in Samaria aber war sehr schwer. Das ganze Land leidet unter der Dürre, unter der Hungersnot, das ganze Volk verschmachtet, aber besonders hart traf es Samaria, was nichts anderes als der Regierungssitz von Ahab ist. Hier wütet die Hungersnot besonders schwer. Und man könnte doch denken, da wird Ahab doch jetzt wohl endlich Einsicht zeigen. Nach 3 Jahren der Hungersnot wird er sich doch sicher demütigen und umkehren. Er hatte doch genug Zeit nachzudenken, seine Schuld einzusehen, sich zu besinnen, Buße zu tun, umzukehren, den Herrn zu suchen. Doch was wird uns hier berichtet über Ahab? Hört man, wie er den Herrn sucht? Was sucht er? Vers 5. Und Ahab sagte zu Obadja, geh durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen, vielleicht findet sich noch etwas Gras, das wir Pferden und Maultiere am Leben erhalten können und nichts von dem Vieh umkommen lassen müssen. Eigentlich müssten wir jetzt lesen, wie Ahab auf seinen Knien liegt, sein Haupt bedeckt mit Erde und Staub und Asche, wie er im Sack gekleidet schreit zu dem Herrn, dass der Herr sich erbarmt. Aber wir lesen hier nicht, dass Ahab Gott sucht. Wir lesen hier, dass Ahab Gras sucht. Vers 6, da teilten sie das Land unter sich, um es zu durchziehen. Ahab ging für sich auf einem Weg und Obadja ging für sich auf einem Weg. Die Not war so groß, dass Ahab und Obadja sich hier das Land aufteilen und beide nach Gras suchen, sogar der König höchstpersönlich. Er macht sich auf, er gibt sich Mühe, ja, um was zu tun? Um Gras zu suchen. Das ist in dieser Situation seine größte Sorge. Er sucht nicht Gott, er sucht Gras. Ganz anders als der König David, der auch einst unter 3 Jahren der Hungersnot zu leiden hatte. Wir lesen in 2. Samuel Kapitel 21, ab Vers 1, da heißt es, und es gab eine Hungersnot in den Tagen Davids 3 Jahre lang, Jahr für Jahr.
Und David suchte das Angesicht des Herrn.
David war ein Mann, der den Herrn fürchtete. Er hat genau das Gleiche durchlebt, aber es bewegte ihn dazu, das Angesicht seines Herrn zu suchen. Ahab aber sucht nicht Gott. Er sucht Gras. Das war seine große Sorge. Ja, seine Untertanen, die verhungern. Aber nein, er sorgt sich um seine Pferde und seine Maultiere. Die Propheten des Herrn werden abgeschlachtet. Aber das stört ihn nicht. Er möchte, dass seinen Reittieren nichts passiert. Und diese Sorge, die hat er nicht einfach, weil er ein Tierfreund ist, sondern diese Reittiere sind Statussymbole zu dieser Zeit. An ihnen misst man den Reichtum eines Mannes. Und nicht nur das. Er braucht sie auch für seine eigene Macht, denn diese Pferde mit ihren Streitwagen, das waren die Kriegswaffen zu dieser Zeit. Er lässt es nicht zu, dass er schwach dasteht. Es geht ihm nur um sich selbst. Sein Reichtum, sein Machterhalt. Wir sehen hier keinen Funken von Einsicht, von Demütigung, von Buße. Er sucht nicht den Herrn. Und hier erkennst du etwas Trauriges. Dass der Herr einen Gottlosen strafen kann, großes Unheil über ihn bringen kann und der Gottlose tut doch keine Buße. Es ist wahr, was wir lesen in Sprüche Kapitel 27, Vers 22. Da steht, zerstießest du den Narren mit dem Stößel im Mörser mitten unter den Sandkörnern, so würde seine Narrheit doch nicht von ihm weichen. Also mit anderen Worten, ein Mensch, der die Weisheit Gottes ablehnt, ein gottloser Narr, ein Tor. Du kannst ihn zerstampfen, du kannst ihn zerschlagen, du kannst ihn zermürben. Du bekommst seine Torheit nicht aus ihm raus. Er bessert sich nicht, egal wie oft ihn der Herr schlägt. Die Hungersnot war schwer in Samaria. Ahab aber bleibt blind für seine eigene Lage, in der er sich befindet. Er sieht seine Schuld einfach nicht ein. Er kehrt nicht um. Er sucht Gras, er sucht nicht Gott. Und er hat Elia suchen lassen, sehen wir in Vers 10. Da sagt Obadja, so wahr der Herr, dein Gott lebt, wenn es eine Nation oder ein Königreich gibt, wohin mein Herr nicht gesandt hat, um dich zu suchen. Und sagten sie, er ist nicht hier, dann ließ er das Königreich und die Nation schwören, dass man dich nicht gefunden habe. Warum ließ Ahab denn den Elia so intensiv suchen? Weil er vielleicht Elia anflehen wollte, sagen wollte, bete für mich, dass der Herr Gnade hat, dass er mir vergibt. Nein, wir sehen ja, was er von Elia hält, in Vers 17, als er Elia begegnet. Und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm, stell dir das vor, das sagt er. Bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Er hat nichts Besseres im Sinn, als das nach Jahren der Hungersnot zu diesem Mann zu sagen? Bist du da, der Israel ins Unglück gestürzt hat? Elia aber sagte nicht, ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, in dem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgelaufen bist. Er hat das ganze Land ins Unglück gestürzt und er gibt Elia die Schuld. Erkennst du, wie verblendet und verhärtet der Zustand von Ahab ist? Und kennst du nicht selbst solche Menschen, die eigentlich am Boden liegen, in Not sind? Und man denkt, jetzt müssten sie doch eigentlich endlich mal aufwachen und zum Herrn schreien. Aber nein, alle sind schuld, nur nicht sie. Und auch nach Jahren nicht, wo sie doch nachdenken konnten. Kein Umdenken, keine Umkehr, nichts. Wie es steht in Jeremia Kapitel 5. Da heißt es im Vers 3, du hast sie geschlagen, aber es hat sie nicht geschmerzt. Du hast sie aufgerieben, aber sie haben sich geweigert, Zucht anzunehmen. Sie haben ihr Gesicht härter gemacht als Fels. Sie haben sich geweigert, umzukehren. Ich hoffe und bete, dass du dich nicht in so einem Zustand befindest, noch in so einen Zustand gerätst. Dass der Herr dich züchtigt. Und du in manche Not gerätst. Und das Einzige, was du zu tun hast, ist anderen die Schuld zu geben. Und irgendwelche anderen Dinge zu suchen, wie Ahab, Gras, um deine Situation, deine Lage irgendwie zu lindern und es dir angenehmer zu machen. Anstatt du doch verstehst, worum es wirklich geht. Was deiner Seele wirklich Heil und Rettung und Hilfe bringt. Allein der Herr. Suche das Angesicht des Herrn. Ich hoffe und bete, dass du nicht den Weg Ahabs gehst. Dieser Weg führt ins ewige Verderben. Möge der Herr dir Gnade schenken. Möge er Gnade haben mit deiner Seele, dass Ahab dir zur Warnung dient. Und du umkehrst, solange du noch kannst. Aber nun lasst uns die zweite Person anschauen. Eine Person, von der wir als Christen sehr viel lernen können. Sein Name ist Obadja. Was wir jetzt hören über Obadja, klingt zunächst sehr paradox, denn es geht gegen alles, was wir jetzt hier eigentlich erwarten würden. Sein Name bedeutet Knecht Jahwes, Diener Jahwes, Obadja. Und das ist er tatsächlich. Aber so ein Mann ist der Verwalter des Hauses Ahabs, des Feindes Gottes? Wie soll das funktionieren? Und tatsächlich, ich habe in meiner Vorbereitung einige Prediger und auch Ausleger gehört, die sagen, Obadja ist das Paradebeispiel für einen Feigling. Einem verweltlichten Gläubigen. Jemand, der irgendwie an den Herrn glaubt, aber bereit ist, faule Kompromisse einzugehen, seinen Glauben nicht so wichtig zu nehmen, eher seinen eigenen Vorteil zu suchen. Er stellt sich nicht offen zu Jahwe, weil er seinen Job behalten will. Er ist ein Drückeberger, der auf zwei Seiten hinkt, der Welt gefallen will und zugleich Gott. Ihr Lieben, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich muss Obadja hier in Schutz nehmen. Ach, was sag ich? Obadja braucht mich gar nicht. Gottes Wort selbst nimmt hier Obadja in Schutz. Vers 3. Und Ahab rief Obadja, der über das Haus gesetzt war. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Sag mir, klingt das so, als wolle das inspirierte Wort Gottes dich lehren, dass das ein Mann war, der seinen Glauben nicht ernst nahm? Es heißt hier nicht bloß, er fürchtete den Herrn. Gottes irrtumsloses Wort sagt uns, er fürchtete den Herrn sehr. Obadja war als Verwalter über Ahabs Haus gesetzt, aber Obadja fürchtete den Herrn sehr. Dem Heiligen Geist ist wichtig, uns diese Notiz mitzugeben. Er war kein verweltlichter Gläubiger. Nein, im Gegenteil, er war ein ernster Gläubiger, obwohl er in der Welt war. Und überleg einmal, was für ein Wunder dieser Obadja eigentlich ist. Wie sah es denn gerade im Nordreich Israel aus? Denk einmal darüber nach. Da gab es keinen Tempel. Denn das Nordreich hatte sich losgesagt von Juda und damit von Jerusalem, vom Tempel. Das heißt, es gab zu der Zeit keinen wahren Gottesdienst dort. Keine Priester, die für einen beten, die einen dienen. Keine Predigten, keine Lehre. Die Propheten wurden verfolgt und lebten im Verborgenen. Keine Gemeinschaft der Heiligen. Vielleicht hatte Obadja ein paar Bücher aus dem Alten Testament, aber er hatte niemanden, der ihm diese Schriften auslegte oder groß vorlebte. Alle um Obadja herum dienten den Götzen. Kurzum, Obadja lebte in einer Zeit ohne Ermutigung von außen. In einem völlig gottlosen Umfeld, in tiefster Finsternis. Und obwohl Obadja in der Welt war, war er dennoch nicht verweltlicht. Er fürchtete den Herrn sehr. Sag mir, würdest du den Herrn auch sehr fürchten, wenn du keine Gemeinde hättest? Kein Gottesdienst? Kein Pastor? Keine Gemeinschaft der Heiligen? Keine Lehre? Keine Ermutigung? Auch keine Sicherheit, weil du um deines Glaubens willen verfolgt werden würdest? Niemand vielleicht, der dich tadeln würde, wenn du weltlich lebst? Du hast Freiheit, völlig gottlos zu leben. Sag mir, würdest du ebenso den Herrn sehr fürchten in dieser Situation? Obadjas Gottesfurcht ist erstaunlich, denn Obadja war nicht abgefallen, obwohl alle um ihn herum vom Glauben abgefallen sind und Gott verachteten. Obadja ließ sich eben nicht mitreißen mit dem Zeitgeist, obwohl seine Umstände schlimmer waren, als wir uns vorstellen können. Seine Gottesfurcht war tatsächlich echt. Er wurde bewahrt. Und die Gottesfurcht von Obadja muss uns beschämen. Denn du genießt Gottesdienste in Frieden, erhältst die Fülle an Lehre und Ermutigung und Ermahnung, ohne Angst vor Verfolgung und musst dich nicht in Höhlen verbergen. Aber kann man über dich sagen, dass du den Herrn sehr fürchtest?
Die Frage bleibt aber,
wie kann so ein Mann denn Diener eines gottlosen Königs sein?
Nun, wenn du deine Heilige Schrift kennst, dann weißt du, dass es in der Bibel zahlreiche Beispiele gibt von Gläubigen, die gottlosen Herrschern gedient haben. Josef, der große Macht erhielt, diente zunächst Potiphar und dann dem Pharao, einem gottlosen Mann. Esther war die Frau des Königs von Persien, einem gottlosen Mann. Daniel war ein Staatsmann unter dem König von Babylon, so seine Freunde. Nehemia war Mundschenk des Königs von Persien. Im Neuen Testament lesen wir in Lukas 8 von Johanna, die eine Frau des Verwalters Herodes war, eine Jüngerin des Herrn. In Philipper Kapitel 4 lesen wir von Christen im Hause des Kaisers. In Apostelgeschichte 8 lesen wir von dem Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, und dennoch glaubte er und wäre ein Christ. Wir können sagen, es gefiel seit jeher dem Herrn, im Umfeld von gottloser Regierung seine Gläubigen zu haben, die ihn fürchten. Und darüber sollte sich niemand beschweren, denn es ist Gnade, dass inmitten von Gottlosigkeit und Unrecht Gott seine Gläubigen hinsetzt, die zum Guten und zum Segen mitwirken, da wo der Herr sie hingestellt hat. Und hier lernst du schon eine sehr, sehr wichtige Lektion von Obadja. Weißt du, deine Umstände, in denen du dich befindest, können niemals eine Entschuldigung dafür sein, dass du den Herrn nicht sehr fürchtest. Auch die gottlosesten Orte in der größten Finsternis, auch hier kannst du den Herrn sehr fürchten. Du hast einen gottlosen Chef, unter dem du leidest. Du kannst den Herrn sehr fürchten unter ihm. Gottlose Eltern, einen gottlosen Ehemann, eine gottlose Ehefrau, gottlose Arbeitskollegen oder sonstige Menschen, die um dich herum sind. Du kannst da, genau da, wo der Herr dich hingestellt hat, den Herrn sehr fürchten und ein Obadja sein, ein Knecht Jahwes, ein Diener des Herrn. Verstehst du? Egal wie gottlos es um dich herum ist. Und magst du sagen, es ist aber sehr gottlos um mich herum. Ja, dann mögest du doch den Herrn umso mehr fürchten. Umso mehr fürchten. Obadja fürchtete den Herrn, und wir wissen tatsächlich auch, seit wann er das tat. Nun, seine Eltern gaben ihm diesen Namen, vermutlich mit dem Wunsch und unter dem Gebet, dass er doch tatsächlich eines Tages mal Jahwe dienen möge. Das sollen wir Eltern uns zu Herzen nehmen. Aber es heißt hier, er hat sich in seiner Jugend bekehrt, Vers 12. Da heißt es, und dein Knecht fürchtet doch den Herrn von seiner Jugend an. Hier ist ein Wort für alle jungen Menschen unter uns. Warte nicht, bis du einst erwachsen bist. Suche den Herrn schon in deinen jungen Jahren. Bekehre dich schon jetzt als Jugendlicher. Es heißt in Prediger Kapitel 12, denke an deinem Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit. Bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe kein Gefallen an ihn. Warte nicht, suche jetzt in deiner Jugendzeit den Herrn von Herzen, damit du gewappnet bist für die späteren Tage, die auf dich zukommen, die schwer sein mögen. Tage, in denen alle abfallen, aber du kennst deinen Gott schon von Jugend an. Lerne von Obadjas Gottesfurcht. Bekehre dich jetzt in deiner Jugendzeit. Aber lasst uns noch einmal fragen, inwiefern zeigt sich denn jetzt diese Gottesfurcht von Obadja? Woran sehen wir denn, dass er nicht nur Worte macht, sondern dass er tatsächlich den Herrn fürchtet? Und dazu können wir sehr viel sagen, aber lass mich mal mit einer Sache anfangen, von der du vielleicht nicht erwartet hättest, dass ich sie als erstes nenne. Dass Obadja den Herrn fürchtete, zeigt sich darin, dass er Ahab gehorchte und seine Arbeit treu tat. Obadja erledigte zuverlässig die Arbeit, die Ahab ihm zugeteilt hat. Wir lesen das hier klipp und klar, Vers 5. Und Ahab sagte zu Obadja, geh durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen. Ja, und Obadja tat das. Er erledigte auch wirklich schwere Aufgaben. Vers 10. So wahr der Herr, dein Gott, lebt, wenn es eine Nation oder ein Königreich gibt, wo mein Herr mich nicht hingesandt hat, um dich zu suchen. Ja,
Er tat, Obadja tat, was sein Herr ihm gesagt hat. Und daran erkennt man, ihr Lieben, auch daran erkennt man, dass er den Herrn, seinen Gott, fürchtete. Es heißt in 1. Petrus Kapitel 2, ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter, nicht allein den Guten und den Milden, sondern auch den Verkehrten. Ordnet euch sogar den Verkehrten unter. Und dann lesen wir in Kolosser Kapitel 3, Vers 22, ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Was sagt Paulus, woran man erkennt, dass jemand den Herrn fürchtet? Ja, auch daran, dass er sich unterordnet und seine Arbeit tut, die ihm übertragen wird. Es hat etwas mit Gottesfurcht zu tun, wenn man seinen irdischen Herrn treu dient. Aber Achtung, das muss ich sogleich sagen, das muss ich betonen. Denn Obadja tat zwar seine Arbeit, aber er ließ sich dabei nicht zu Schulden kommen. Der Herr gab ihm die Gnade, dass er zwar einen verkehrten, einen sündigen Herrn hatte, aber sich dennoch nicht an den Herrn versündigte. Ja, er diente Ahab, aber nicht so, dass er den Herrn verleugnete. Schaut, was der Obadja dem Elia sagt in Vers 9. Er sagt, worin habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst, damit er mich tötet? Obadja hat scheinbar ein reines Gewissen. Er hat darauf geachtet, dass er sich nicht versündigt. Der Herr schenkte ihm Gnade dazu und es muss sehr schwierig gewesen sein, dass er nichts damit zu tun hatte, dass Isabel die Propheten umbrachte. Aber so sehen wir es bei Josef und bei Daniel und den Freunden Daniels und so weiter. Sie dienten den gottlosen Herren, aber sie konnten sich ein reines Gewissen bewahren, so dass sie kein Übel taten, da wo der Herr sie hingestellt hat. Obadja tat seine Arbeit treu. Was meinst du denn, was der Grund war dafür, dass Ahab ihn über sein ganzes Haus gesetzt hat? Warum war es denn so bei Josef und bei Daniel, dass sie so aufstiegen unter ihren gottlosen Herrschern? Nicht deshalb, weil selbst korrupte Männer sich treue Leute aussuchen, die sie über ihr Haus setzen? Weil sie eben nicht Männer über ihr Haus einsetzen, wie sie selber Männer sind, sondern Männer suchen, die vorbildlich sind, die nichts unterschlagen werden, die sie nicht betrügen, die nicht geldgierig sind, die nicht bestechlich sind, die keinen Putsch anzetteln werden. So suchen gottlose Männer oft Gottesfürchtige, wenn sie wollen, dass es mit ihrem Haus gut verläuft. Möchtest du den Herrn sehr fürchten? Dann sei da, wo der Herr dich hingestellt hat, ein treuer Mensch. Einer, dem man so vertrauen kann, dass man ihn über sein Haus setzen würde. Jemand, auf den man sich verlassen kann. Aber Obadja war ja nicht bloß ein Knecht, ein Diener Ahabs. Nein, er macht seinen Namen alle Ehre. Er war ein Diener Jahwes. Woran erkennen wir, dass Obadja hier den Herrn fürchtete und ihm diente? Nun daran, dass er bereit war, sein Leben zu geben für das Werk des Herrn. Seht ihr das? Vers 3. Und Ahab rief Obadja, der über das Haus gesetzt war. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Es geschah nämlich, jetzt wird erklärt, woran wir sehen können, dass er den Herrn wirklich fürchtete. Es geschah nämlich, als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, da nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie je 50 in einer Höhle und versorgte sie mit Brot und Wasser. Isabel, die Frau seines Herrn, brachte die Diener des Herrn um, aber Obadja fürchtete den Herrn. Und ihr seht, was er hier tut. Er riskiert sein Leben. Er nimmt hier tatsächlich 100 Staatsfeinde, die Propheten, und versteckt sie und versorgt sie. Und zwar auf seine eigenen Kosten. Und ihr könnt euch vorstellen, dass Brot und Wasser in der Menge Luxusgüter waren zu dieser Zeit der Hungersnot. Es wird ihnen viel gekostet haben. Aber nicht nur viel Geld, ihr Lieben. Sowas fliegt schnell auf. 100 Männer verstecken und sie versorgen. Sowas fällt schnell auf. Er tat es aber, weil er den Herrn fürchtete. Nein, Obadja war kein Feigling. Er riskiert sein Leben hier für die Sache des Herrn. Das soll ihn mal einer nachmachen von den Leuten, die sagen, Obadja sei ein Feigling gewesen. Er tat so etwas wie Corrie ten Boom, die niederländische Christin aus der reformierten Kirche, die während der Zeit des Nationalsozialismus mit ihrer Familie mehrere jüdische Familien in ihrem Haus versteckte und versorgte und dafür dann ins Konzentrationslager ging. Wer sagt, dass Obadja ein Feigling war, irrt sich. Er riskierte sein Leben für diese Männer. Ja, er diente in einem gottlosen Umfeld, aber er tat dort, wo er war, alles, um ein Obadja zu sein, ein Diener Jahwes. Überlegt euch, was das für ein immenser Druck gewesen sein musste, der täglich auf ihm ruhte. Er musste täglich damit rechnen, dass all das auffliegt und man ihn umbringt. Schaut euch an, welche Liebe Obadja zu den Gläubigen hat. Er gibt sein Geld, ja sein Leben für sie. Wir sehen hier echte Bruderliebe. Echte Bruderliebe. Das zeichnet all jene aus, die den Herrn wirklich fürchten. Bruderliebe. Und wir sehen hier auch noch bei ihm tiefste Demut. Denn alle, die den Herrn fürchten, man erkennt es an ihrem Verhalten. Sie sind demütige Menschen und nicht hochmütig wie Ahab, der da sagt, ah, du bist der da, der Israel ins Unglück gebracht hat. Was für ein respektloser Mann. Schauen wir uns mal an, wie dieser Mann Obadja reagiert, als er Elia sieht. Und denkt daran, er ist nicht irgendwer, er ist ein Staatsmann. Ein Mann der Macht, ein Mann der Ehre, ein Mann des Geldes. Und was sagt er, als er Elia sieht? Vers 7. Und als Obadja auf dem Weg war, siehe, da kam ihm Elia entgegen. Und er erkannte ihn und fiel auf sein Angesicht und sagte, bist du es, mein Herr, Elia? Er fällt auf sein Angesicht und nennt diesen Propheten, der nach menschlichen und weltlichen Maßstäben doch ein Niemand ist. Er fällt auf sein Angesicht und nennt ihn Herrn. Seine Stellung, sein Erfolg, sein Geld, all das ist ihm scheinbar nicht zu Kopf gestiegen. Mehrfach sehen wir jetzt, wie der Obadja hier den Elia Herr nennt. Und er bezeichnet sich selbst als Knecht Elias. Obadja war kein stolzer, kein hochmütiger Mann. Er war von Herzen demütig. Ein Mann, so haben wir gesehen, der treu seine Arbeit tut. Der dem Herrn treu ist, auch in Gefahr und seinen Brüdern gegenüber treu ist und die Propheten des Herrn liebt und sein Vermögen, ja bereit ist, sein Leben für sie zu geben. Ein Mann der tiefsten Demut vor dem Herrn und vor dem Mann Gottes Elia. Aber dennoch können wir doch jetzt fragen, aber warum kommen jetzt manche darauf, dass Obadja doch nur ein Weltlicher war, der Gott nicht von Herzen diente? Nun, sie machen das fest an der Begegnung mit Elia. Denn Elia fordert ja hier Obadja auf, Ahab Bescheid zu geben, dass Elia da ist. Aber wir sehen hier, Obadja zögert. Er fürchtet um sein Leben. Ab Vers 8. Und Elia sagte zu ihm, ich bin es. Geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Er aber sagte, worin habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst, damit er mich tötet? So wahr der Herr, dein Gott, lebt. Wenn es eine Nation oder ein Königreich gibt, wohin mein Herr nicht gesandt hat, um dich zu suchen, und sagten sie, er ist nicht hier, dann ließ er das Königreich und die Nation schwören, dass man dich nicht gefunden habe. Und nun sagst du, geh hin und sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Und es wird geschehen, wenn ich von dir weggehe, dann wird dich der Geist des Herrn davontragen. Ich weiß nicht, wohin. Und wenn ich dann komme, Ahab zu berichten, und er findet dich nicht, wird er mich umbringen. Und dein Knecht fürchtet doch den Herrn von meiner Jugend an. Ja, wir sehen hier, Obadja traut sich nicht, zugleich zu Ahab zu gehen. Er fürchtet hier tatsächlich um sein Leben. Aber er nennt uns auch den Grund, warum er diese Todesangst hat. Dann überlegt mal. Also mehrere Jahre wahrscheinlich hatte Obadja diesen Auftrag, Elia zu suchen. Und er hat ihn wirklich gründlich gesucht. Er ist sogar ins Ausland gegangen, ohne Erfolg. Er hat alles in Bewegung gesetzt, um Elia zu finden. Er hat seine Arbeit gewissenhaft durchgeführt. Aber es war tatsächlich, nach Jahren auch, unmöglich, diesen Mann zu finden. Was denkt wohl Der Upatya, woran das liegt. Nun, der Herr hat ihn hinfortgenommen. Der Herr nimmt ihn weg. Er beschützt ihn. Der Herr lässt nicht zu, dass ich ihn finde. Der Herr lässt nicht zu, dass Ahab ihn findet. Der Herr kommt. Der Geist des Herrn kommt, so dass Elia einfach verschwindet. Der trägt ihn einfach davon. Und darum geht Obadja davon aus, wenn ich jetzt komme zu Ahab, dann, und ihm sagen werde, du bist da, dann komme ich wieder und der Herr hat dich wieder davon getragen. So wie er dich immer beschützt hat. So wird er es doch auch jetzt tun. Er wird dich doch nicht ausliefern in die Hand Ahabs. Aber wenn du nicht mehr da bist, dann bin ich ausgeliefert in die Hände des Königs und ich werde sterben. Obadja bittet darum Elia um Nachsicht. Und er erklärt ihm, dass er doch auf der Seite Elias steht und damit auf der Seite des Herrn. Er berichtet ihm, was er getan hat. Vers 13. Ist meinem Herrn nicht berichtet worden, er nennt ihn wieder seinen Herrn, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn umbrachte, dass ich von den Propheten des Herrn 100 Mann versteckte, 50 hier und 50 da, jeweils in einer Höhle, und dass ich sie mit Brot und Wasser versorgte? Und nun sagst du, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da, dann wird er mich umbringen. Elia hört hier, was Obadja alles getan hat, wie er sein Leben riskiert hat, und schaut mal, was Elia jetzt ihm sagt. Vers 15. So wahr der Herr, der Herrscher, lebt, vor dem ich stehe. Heute werde ich mich ihm zeigen. Elia versichert hier Obadja, dass er nicht davon getragen wird, sondern dass er sich tatsächlich heute Ahab zeigen wird. Mit anderen Worten, Obadja braucht sich nicht zu sorgen. Er braucht keine Furcht haben. Und Elia spricht hier auch noch in den Namen des Herrn der Herrscharen. Er erinnert ihn daran, dass dieser Herr, dem sie doch dienen, einen himmlischen Hofstaat hat. Unzählig große Herrscharen von Engelskräften. Eine unzählbar große Armee. Obadja braucht sich nicht zu fürchten. Elia braucht sich nicht zu fürchten. Und schaut einmal. Und das macht doch einen jeden aus, der den Herrn wirklich fürchtet. Obadja gehorcht. Er gehorcht. Vers 16. Da ging Obadja hin, Ahab entgegen, und berichtete es ihm, und Ahab ging Elia entgegen. Er gehorcht dem Wort von Elia. Wie kann man sich jetzt daran stören, dass Obadja sich erstmal überwinden musste? Er riskierte hier sein Leben, was hättest du denn getan in dieser Situation? Wenn er tatsächlich hier in diesem Moment noch ungehorsam geblieben wäre, dann könnte ich die Kritik verstehen. Aber schaut einmal, er verleugnet sich selbst und er geht den Weg des Gehorsams. Er fürchtet Jahwe wirklich, und zwar mehr als Ahab, denn sonst hätte er das hier nicht getan. Es hat Überwindung gekostet, aber er hat überwunden. Er wollte es erst nicht, aber dann sprach er nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Gottes Furcht erkennt man an Gehorsam. Es mag oft ein Kampf sein, aber jemand, der den Herrn fürchtet, der wird letztendlich dem Herrn gehorchen. Wir sehen hier, ihr Lieben, dass es ganz unterschiedliche Männer Gottes gibt mit ganz unterschiedlicher Berufung. Der Elia, der wirkt öffentlich, konfrontativ, mit einem offensiven Angriff. Andere hingegen dienen im Verborgenen, dem Herrn, mit den Mitteln, die ihnen gegeben sind, an dem Ort, wo der Herr sie hingestellt hat. Gott hat überall seine Hintermänner, auch dort, wo wir es nicht meinen. Er hat Männer, selbst an den schwierigsten und möglichsten Orten und Umständen, in größter Gottlosigkeit, die zu seiner Ehre wirken. Obadja war kein Prediger, aber er diente und bewahrte 100 Prediger, die Propheten des Herrn. Was meint ihr wohl, wie dankbar die Propheten dem Obadja waren? Seht ihr, beide sind nötig. Der laute Prediger, der frontal angreift, und die eher stillen, unbekannten Diener Gottes, die eher im Verborgenen wirken, zur Ehre des Herrn. Mir gefällt sehr, sehr gut, was Charles Haddon Spurgeon zu dieser Stelle sagt. Ich lese euch einmal ein paar Auszüge. Elia, der niemals das Angesicht der Könige fürchtete, brauchte nichtsdestoweniger als seinen Helfer einen, der sehr viel schüchterner war. Der Herr mag dich, mein lieber Bruder, der so hervorragend, so nützlich, so mutig, vielleicht so strenge ist, in eine Lage bringen, in welcher der geringere und ängstlichere Gläubige, der nicht halb so viel Gnade und nicht halb so viel Mut hat wie du, nichtsdestotrotz notwendiger für dein Amt wichtig wird. Und wenn er, der Herr, dieses tut, so will Gott, dass du die Lehre lernst und lerne sie gut, dass der Herr einen Platz für alle seine Diener hat und dass er nicht will, dass wir den geringsten von ihnen verachten, sondern sie schätzen und das Gute, das in ihnen ist, lieben sollen. Das Haupt muss nicht zum Fuße sagen, ich bedarf deiner nicht. Jene Glieder des Leibes Christi, die am schwächsten sind, sind doch für den ganzen Organismus notwendig. Elia war der Mann der Tat, kühn, immer an der Front. Nichts war da, was er zu verhehlen hatte. Obadja war ein stiller Gläubiger, war und standhaft, aber in einer sehr schwierigen Stellung und deshalb gezwungen, seine Pflicht in einer weniger offenen Weise zu erfüllen. Hört einmal, was Spurgeon jetzt sagt. Ich nehme an, dass Elia, dieser Mann von Eisen, dieser Prophet von Feuer und Donner, dieser mächtige Knecht des Höchsten, wenig Gewicht auf jeden legte, der nicht in die Front treten und gleich ihm selber fechten konnte. Ich weiß, es ist die Neigung tapferer und eifriger Gemüter, stille und zurückgezogene Frömmigkeit etwas zu unterschätzen. Wahre und aufrichtige Diener Gottes mögen ihr Bestes tun, unter großen Nachteilen, im Kampf mit heftigem Widerstand, aber sie sind vielleicht kaum bekannt und scheuen selbst die geringste Anerkennung. Deshalb sind Männer, die in dem hellen Lichte der Öffentlichkeit leben, leicht geneigt, sie gering zu schätzen. Der Herr liebt es nicht, dass seine Diener, wie groß sie auch sind, geringschätzig von ihren niederen Gefährten denken. Und mir kommt der Gedanke, dass Gott deshalb die Sache so ordnete, dass Obadja dem Elia wichtig wurde, als er dem zornigen König Israels gegenüberzutreten hatte. Zitat Ende. Ja, in unserem Land brauchen wir mutige Prediger wie Elia, die an der Front stehen und Gottes Wort furchtlos verkündigen. Aber unser Land braucht ebenso dringend Menschen, die treu dem Herrn dienen, da wo Gott sie hingestellt hat, in aller Stille. Nicht in der Öffentlichkeit, sondern vielleicht eher im Verborgenen. Aber doch, und das will ich dir sagen, wenn du so jemand bist, jemand, der nicht im Rampenlicht steht, jemand, der im Verborgenen dem Herrn dient, alles, was du tust, alle deine mutigen Taten, werden eines Tages öffentlich werden. Bist du ein Obadja? Bist du ein Knecht Jahwes? Dienst du ihm treu, auch in den schwierigsten Umständen? Hütest du dich davor, wie Obadja, untreu zu werden und zu sündigen gegen deinen Gott? Zeigst du Bruderliebe, auch wenn es dich viel kostet? Bist du gehorsam, auch wenn du dich erst überwinden musst? Dienst du dem Herrn in Demut, weil du ihn sehr fürchtest? Dann wirst du eines Tages diese Worte des Herrn aus seinem Mund hören. Wohlgetan, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Darum möge es so sein, dass Obadja dich ermutigt, den Herrn zu fürchten. Möge es so sein, dass das Leben Ahabs dich abschreckt und du nicht seinen Weg, sondern den Weg Obadjas gehst. Aber lass mich schließen mit diesen letzten Gedanken. Als der Prophet Elia später selber verzweifelte und in seiner Frustration und Resignation sprach, ich allein bin übrig geblieben, ich allein, der den Herrn fürchtet, der Jahwe verehrt, da sprach der Herr zu ihm, 1. Könige, Kapitel 19, Vers 18, ich habe mir in Israel 7000 übrig gelassen, alle Knie, die nicht vor dem Baal sich gebeugt haben. Dieser Obadja war einer von diesen 7000. Der Apostel Paulus zitiert nun genau diesen Vers in Römer Kapitel 11. Und auf Grundlage dieses Verses lehrt er etwas. Er sagt, die Männer, diese Menschen, diese 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben, waren der Überrest der Auswahl der Gnade Gottes. Und dann sagt er, wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Das heißt, jeder, der zu dieser Zeit und auch Obadja, jeder, der seine Knie nicht gebeugt hat und treu war inmitten des Abfalls und der Untreue in Israel, möge verstehen, dass dies allein möglich war durch die Gnade des Herrn. Obadja, so hoch ich auch von ihm gesprochen habe, ist nicht der Held dieser Geschichte, sondern der sich erbarmte, der gnädige Gott. Er hat ihn bewahrt inmitten dieser Zeit des Abfalls. Und so schließt sich der Kreis zu heute Morgen, ihr Lieben. Das haben wir gelesen vom Apostel Petrus. Was sagt er? Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet. Bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Möge der Herr sich so über dich erbarmen und dir so gnädig sein und dir schenken, dass du ihn sehr fürchtest, auf dass du bewahrt bleibst inmitten der Zeit des Abfalls und ein Obadja bist, ein Diener Jahwes. Möge Jahwe, der Herr der Herrscharen, sich so über dich erbarmen und dir gnädig sein. Gepriesen sei sein Name. Amen.
Lasst uns aufstehen und beten. Herr, du hast uns in deinem Wort heute zwei Beispiele gegeben. Ahab, das abschreckende Beispiel eines gottlosen, selbstgerechten Menschen, der selbst, wenn du ihn schlägst und strafst, nicht erkennt, dass er ein Sünder ist, und Buße tun muss und um Gnade bitten muss, sondern der weiter selbstgerecht ist und noch deinen Propheten beschuldigt. Herr, sorge dafür, dass wir nie ein Ahab sind. Sorge dafür, dass niemand von uns gottlos ist und seine Sünde nicht erkennt und sich mit steifem Nacken und stur sich weigert, sich dir zu beugen. Sondern hilf, dass wir alle so sind wie Obadja. Dieses gute Beispiel, das du uns vor Augen gestellt hast, eines Menschen, der nicht nur gottesfürchtig war, sondern der dich sehr fürchtete. Herr, hab Dank für diesen Mann. Hab Dank, dass dein Wort ihn uns so vor Augen stellt, als gutes Beispiel, dem es nachzueifern gilt. Herr, sorge dafür, dass auch jeder von uns dich sehr fürchtet. An dem Ort, an dem du ihn gestellt hast. Dass jeder, auch wenn er umgeben ist, an seinem Arbeitsplatz, vielleicht sogar in seiner Familie, wo auch immer er sein mag, wenn er umgeben ist von bösen, gottlosen Menschen, dass er doch dich sehr fürchtet. Dass du ihn bewahrst und er nicht dieser Welt gleich wird, selbst wenn die Welt so sehr um ihn ist. Herr, auch wir leben heute in dieser gottlosen Welt, wo überall der Abfall vom lebendigen Gott ist, wo überall die Menschen die Gottesfurcht verloren haben und selbstgerecht und überheblich sind. Herr, bewahre uns deine Gemeinde in dieser bösen Welt, dass niemand von uns der Welt gleichförmig wird, dass niemand von uns abfällt oder seinen Glauben verleugnet, sondern dass wir alle sind wie Obadja. Dass wir dich sehr fürchten und dass wir auch entsprechend handeln, mutig für dich einstehen, selbst wenn es uns vieles kosten könnte, Herr. Dass wir nicht die Menschen fürchten, die uns vielleicht unsere Arbeit nehmen können oder die vielleicht den Leib verschmachten können, sondern dass wir dich fürchten, der Leib und Seele verschmachten kann in der Hölle. Herr, dich wollen wir fürchten und gottesfürchtig wollen wir leben. Und wir wissen, dass wir das nicht tun können in eigener Kraft. Und deswegen flehen wir, dass du uns bewahrst in der Kraft Gottes durch den Glauben zu der Rettung, die bereitsteht, um offenbart zu werden in der letzten Zeit. Herr, mehre uns den Glauben, stärke uns den Glauben. Lass uns sehr gottesfürchtige Männer und Frauen sein, die sehr gottesfürchtig leben in dieser bösen Welt. Dass du gepriesen bist an uns, Herr. Dass deine Gnade überfließt an uns. Und wir beten nicht nur für uns, sondern auch für den Überrest, auch in unserem Land, Herr. Denn wir wissen, du hast ja auch in diesem Land Tausende, vielleicht noch mehr übrig gelassen, Herr. Und sie alle stärke im Glauben, unsere Brüder und Schwestern. Dass wir alle ausharren, im festen Glauben, dass wir alle treu sind. Und dass wir deinen Willen tun, bis du kommst, um Gerechtigkeit zu schaffen. Und endlich die Gottesfürchtigen leuchten werden wie die Sterne. Wir freuen uns auf diesen Tag und preisen deinen heiligen Namen. Amen.